Das darmassoziierte Immunsystem überprüft alles, was in den Darm gelangt, einschließlich Flüssigkeiten. Wir haben nur sicherlich einen gewissen Unterschied, was die Reaktionsbereitschaft mit Flüssigkeiten angeht und kleinere Moleküle, die auch überprüft werden müssen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Darmassoziiertes Immunsystem. Lernende Immunzellen richtig trainieren. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Und Leute, wir sind ganz begeistert und ganz überwältigt, wie viele Nachrichten wir von euch zu diesem Thema bekommen haben. Und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, wir haben gerade schon gesprochen und du hast gleich gesagt, ja, dir war das klar, denn Darm, Immunsystem, das sind im Grunde die Kernthemen, über die ja auch du in deinen Vorträgen und was im Grunde ja auch die DNA von Artgerecht ausmacht. Es geht eben um den Darm, um dieses Immunsystem, das im Darm steckt und um alles, was damit zusammenhängt. Insofern haben wir hier the perfect match, würde ich sagen, oder?
Absolut. Und ich freue mich, Felix, dass ich mit dabei sein darf und begrüße dich auch ganz herzlich.
Ja, vielen Dank, mein Lieber. Und ich freue mich vor allem, wie gesagt, über diese vielen, vielen Nachrichten. Leute, Kompliment an unsere Community. Es macht großen Spaß zu sehen, wie ihr teilhabt an diesem Podcast, wie ihr ja eure Fragen hiermit stellt. Wir müssen an dieser Stelle auch mal sagen, weil ich habe auch gelesen, es hat mir auch jemand geschrieben, ja, ihr erklärt das immer sehr für Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen dumm behandelt. Also das müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen. Wir versuchen natürlich hier möglichst alle mitzunehmen und wollen euch nicht mit Fachbegriffen erschlagen oder so kompliziert die Dinge beleuchten, dass viele Leute einfach aussteigen und nicht mitkommen. Und da schließe ich mich selber direkt mit ein, weil auch ich bin kein Wissenschaftler und ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Natürlich haben wir hier mit Matthias und seinem Team von Artgerecht echte Nerds, echte Freaks im Positiven, die von morgens bis abends nichts anderes machen, als sich eben mit diesen Themen wissenschaftlich auseinanderzusetzen, die selber Forschung betreiben, die massiv Studien lesen, die Produkte entwickeln und eben schauen, wie unser Körper funktioniert. Und wenn wir manchmal die Dinge vielleicht etwas zu einfach erklären oder vielleicht ein bisschen von ganz vorne anfangen, um es verständlich zu machen, seht es uns nach, wenn ihr zu der Gruppe gehört, die schon ein bisschen Vorwissen hat oder schon richtig tief in den Themen drin ist. Wir hoffen, dass wir euch alle mitnehmen und begeistern können für diese großartigen Themen rund um unseren Körper. So, jetzt aber, Matthias, die erste Frage direkt. Wir wollen keine Zeit verlieren. Hier in der Sprechstunde wollen wir eure Fragen beantworten. Hier hat Yannick geschrieben, liebes Artgerecht, Team. Ich habe direkt eine Frage zu eurer neuen Folge. Und zwar, könnt ihr mir mehr über den Candida-Pilz erklären und welche Auswirkungen der auf unser Immunsystem hat, beziehungsweise auf chronische Krankheiten wie Migräne? Liebe Grüße, Yannick.
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage und ein wichtiges Thema, weil Candida, der Candida-Pilz, Candida albicans hauptsächlich, über den wir da eigentlich sprechen, ist ein Hefepilz. Und der kommt eigentlich in natürlicher Weise in kleinen Mengen sowieso im Darm vor. Man könnte da gewisse Mengen nachweisen. Man sieht es dann gerne auch auf den, wenn man Stuhlanalysen macht oder sowas, dass das nie bei Null ist. Und das gehört irgendwie alles zusammen, Viren, Bakterien und Pilze. Also die Anwesenheit ist schon nicht unwichtig. Aber es gibt eben schon die Möglichkeit, gerade bei Candida, dass es zu einer Überwucherung kommt oder einer Candidose. Und hier haben wir dann bestimmte Auswirkungen auf das Immunsystem selbst, also dass durch diese Candida-Überwucherung das Immunsystem mehr gereizt wird, chronische Entzündungen entstehen können im Darm. Und dann hat es gewisse Auswirkungen auf das Immunsystem. Also eine Candida-Überwucherung, Candidose, reizt quasi auch hier wieder das Immunsystem, kann zu chronischen Entzündungen führen und dementsprechend die Darmfunktion und Verdauung und ähnliches mit einschränken. Ich komme gleich nochmal in Richtung Symptome auch ein bisschen drauf. Auch eine Beeinträchtigung der Darmbarriere ist möglich. Leaky Gut ist da so das Stichwort in diese Richtung. Und letztendlich durch diese Fehlbesiedlung auch eine Beeinträchtigung des Mikrobioms. Und jetzt ist bei Candida eben auch wichtig, wo ist das fehlbesiedelt? Und wo wir es häufig auch finden, ist da, wo es auch gar nicht sein sollte, nämlich im Bereich des Dünndarms. Dünndarmfehlbesiedelung mit einem Pilz, mit einem Hefepilz, der gerne Zucker isst, bedeutet unter Umständen, dass Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden können, Barriere gestört wird und so weiter. Und dementsprechend haben wir mit einer Candidose durchaus, also zu viel, eine Fehlbesiedlung als Thema, noch mehr Entzündung, Barrierestörung und durchaus etwas, was man dann auch mit berücksichtigen muss. Und wenn wir es auf das Thema Migräne beispielsweise beziehen, dann wissen wir, dass auch durchaus auch eine Candida-Fehlbesiedlung im Prinzip beziehungsweise auch grundsätzlich Dysbiosen, also Veränderungen im Mikrobiom, auch eine gestörte Barriere, Entzündungssituation, durchaus ein Trigger. Wir haben über Migräne ja ausführlich gesprochen. Ein Trigger sein könnten, der Symptome mit verstärken. Und es ist meines Erachtens in einer ganzheitlichen therapeutischen Betrachtung oder auch Lebensstil-Interventionsbereich durchaus sinnvoll, auch sich diese Bereiche mit anzuschauen, obwohl es ja eigentlich an einer ganz anderen Region im Körper stattfindet.
Spannend. Also diese Pilze in unserem Darm, auch das muss man sich, glaube ich, nochmal visualisieren. Wir haben also nicht nur Bakterien oder auch Viren, die im Körper unterwegs sind, sondern eben auch Pilze, die dort zu Hause sind.
Ja, und Virusstrukturen letztendlich, die auch mit dazugehören. Also das macht dann letztendlich dieses gesamte Biom, Mikrobiom aus. Natürlich sind die Hauptvertreter schon im Prinzip mengenmäßig die Bakterien. Also alle Bakterien, die auf und in uns leben. Und dann kennt man diese Zahlen, das übersteigt, und die hat jeder dann schon mal gehört, die Anzahl der körpereigenen Zellen wird von den Bakterien um den Faktor 10, Faktor 100 gesteigert. Das heißt, dass wir nochmal so viele hätten. Die neuere Zahlen zeige ich eher, ist vielleicht ein bisschen hoch angesetzt, also wahrscheinlich nochmal so viele Bakterien, wie wir Zellen haben, was aber auch jetzt schon, wie ich finde, relativ bemerkenswert ist. Und 99% dieser Bakterien insbesondere finden wir im Darm.
Okay. Lieber Yannick, wir hoffen, wir haben dir zum Thema Pilze und speziell zum Thema Candida-Pilz eine Fachantwort hier geliefert. Theresa hat uns geschrieben über Instagram Direct Message, über den Artgerecht-Kanal hat sie uns geschrieben. Liebes Artgerecht-Team, ich habe eine Frage zu eurer neuesten Folge. Ihr habt gesagt, dass alles, was man isst, von den Immunzellen durchleuchtet wird. Passiert das auch bei Flüssigkeiten, die wir zu uns nehmen? Also beispielsweise bei Wasser, Tee oder Säften? Und kann Kaugummi kauen auch dieselbe Reaktion auslösen? Ich meine das in Hinblick auf den Speichel, weil die meisten Kaugummis ja einen Geschmack haben und man den Speichel beim Kauen ja auch runterschluckt. Ich hoffe, meine Fragen sind verständlich und freue mich auf eure Antwort. Liebe Grüße, Theresa.
Die Frage ist sehr verständlich und nachvollziehbar und genau richtig. Das darmassoziierte Immunsystem überprüft alles, was in den Darm gelangt. Einschließlich Flüssigkeiten. Ja, wir haben nur sicherlich einen gewissen Unterschied, was die Reaktionsbereitschaft mit Flüssigkeiten angeht. Aber wenn wir verunreinigtes Wasser hätten, hätten wir hier durchaus auch die Möglichkeit der Reaktion des Immunsystems darauf. Das gleiche gilt dann für Tees und Säfte. Und wenn wir über Säfte sprechen, dann haben wir ja unter Umständen auch noch mit Bestandteile und andere Strukturen und kleinere Moleküle, die auch überprüft werden müssen. Und von daher, reines Wasser würde quasi in Teilen eben direkt aufgenommen werden können, auch über Diffusion aufgenommen werden können und Ähnlichem. Aber letztendlich haben wir da auf jeden Fall erstmal ein Abprüfen.
Meine Frage, wenn ich da kurz reingrätschen darf, weil ich glaube, das ist auch ein Gedanke, den Theresa vielleicht hatte. Sind Flüssigkeiten eben dadurch, dass sie flüssig sind und vielleicht auch schneller durch den Darm und so weiter fließen oder marschieren können, nicht so lange sozusagen den Immunzellen ausgesetzt oder haben die gar nicht die Chance, wirklich das intensiv zu durchmengen, zu prüfen? Ist das vielleicht ein Thema, was sie meinen kann?
Das kann durchaus auch eine Möglichkeit sein. Ja, es ist richtig, die Magenpassage wird eine Flüssigkeit nach 20 Minuten wieder verlassen und in den Dünndarm gelangen. Aber dann sich vielleicht auch mit anderem Speisebrei, der noch vorhanden ist, kommt auch immer ein bisschen drauf an, ne, was man vorher gegessen hat. Und durchaus könnte ich mir vorstellen, dass man das in der Richtung auch mit beeinflussen könnte. Aber es reicht, es hat genügend Zeit und Möglichkeiten, eben das schon auch an den Darmzellen und beziehungsweise das Immunsystem dann auch zu überprüfen. Und wenn mehr drinsteckt, das kann bei gezogenem Tee unter Umständen auch der Fall sein, bei Säften würde ich sagen auch, unter Umständen nicht so stark, wie wir es bei bestimmten Lebensmitteln haben, weil da bin ich bei deinem Gedanken und unter Umständen auch Theresas, dass man sagt, irgendwie ist es vielleicht ein Thema der Verdauungsgeschwindigkeit.
Kaugummi hat sie noch mit angesprochen. Wie ist es mit dem Kaugummi?
Genau.
Ich weiß, Matthias, auf unserer Brainstorm-Liste, was wir an Themen alles mal machen wollen, haben wir das Thema Kaugummi auch draufstehen. Denn es ist, wir haben auch privat schon ein paar Mal drüber gesprochen und du bist, weiß ich, kein großer Fan und auch Daniel Reha ist dein Kollege vom Kaugummi kauen. Ihr sagt, das ist eigentlich alles andere als gut. Gib uns mal so ein paar Triggerpoints mit. Was passiert, wenn wir ein Kaugummi kauen?
Naja, wir haben natürlich erstmal auch also den Kauprozess, darüber könnte man noch sprechen, dass das unter Umständen einfach zum Abbauen und Stressabbau und so weiter vielleicht hilfreich sein kann. Der Einsatz von Kaugummi, wissen wir dann auch, ist dann häufig eher bedingt, dass man sagt, vielleicht sollte ich mal einen Kaugummi kauen. So, also es ist eher etwas, was sich im Bereich der oralen Flora und des Mundraums vielleicht mit abspielt. Also würde ich eher gucken, Gibt es da andere Möglichkeiten, der hygieneseitig über Ölziehen, Zungenschaber oder auch so Themen wie Floral beispielsweise, das orale Mikrobiom quasi positiv mit zu beeinflussen?
Floral müssen wir kurz erklären, für die, die es nicht kennen. Das ist von Artgerecht ein von dir mitentwickeltes Produkt, eine Lutschtablette,
genau,
die die Mundflora in Balance hält. Da ist Lactoferrin drin. Gib uns einen kurzen Abriss nur. Floral, was macht das im Mund?
Lactoferrin und probiotische Bakterienstämme spezifisch für den Mundraum, also Lactobacillus-Stämme. Und es ist das gleiche Prinzip, wenn wir über Research sprechen, könnte man sagen, ist auch so ein kleiner Reset eben für den Mundraum und das gehört letztendlich auch mit dazu. Mhm. So, und jetzt nochmal zum Kaugummi-Kauen zurück und auch zu der eigentlichen Frage, auch hier kann es durchaus sein, dass die bestimmten, also der Geschmack muss ja erzeugt werden durch irgendetwas und wir haben da bestimmte Reaktionen, die entstehen können, die müssen jetzt dann nicht rein immunologisch sein. Je nach Süßungsmittel kann das eine Reaktion mit auslösen, aber auch Zusatzstoffe und ähnliches könnten rein theoretisch schon für eine Immunreaktion auslösend sein und das ähnlich wie bei einem Lebensmittel. Jetzt kaue ich das, beim Kauen ist es anders wie bei einem Lutschbonbon beispielsweise, wo quasi mit dem Speichel Schicht für Schicht abgetragen wird. Kauen ist wie ein Teig, den man knetet. Und ne, bei der Entstehung eines Blätterteigs, ihr wisst, wenn ich den dann einmal falte, habe ich 2, dann 4, dann 8. Und das passiert ja beim Kauen auch. Das heißt, die bestimmte Geschmacksstoffe werden am Ende auch eingekapselt, die gar nicht rauskommen können. Das ist auch immer das Problem bei dem Einsatz von Kaugummi mit der Idee, ich habe da einen Inhaltsstoff drin. Und ja, wenn sich das vermischt und abgeschluckt wird, also der Speichel abgeschluckt wird, dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, dass das darmassoziierte Immunsystem hier auch wieder durchleuchtet und ähnlich wie bei fester Nahrung dann harmlose oder Stoffe, auf die man reagiert, durchaus erkennt. Und möglich wäre dann schon, was auch mehr vielleicht wieder in die Verschiebung und auch in Richtung allergische Reaktion geht, eine überschießende oder übermäßige Immunreaktion erzeugen würde. Und dementsprechend ist das dann vielleicht nicht viel, aber je nachdem, wie stark ein Immunsystem an der Stelle reagiert, kann das durchaus möglich sein.
Super. Also wir hoffen, dass wir dir eine gute Antwort geliefert haben, Theresa. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Matthias und sein Team antworten natürlich auch auf eure Nachrichten schriftlich. So, jetzt mal lieber die nächste Frage. Wir sind ja hier ein International Podcast, denn wir haben eine Nachricht bekommen aus Wien, aus Österreich, von der Hanna. Hanna hat uns geschrieben, hallo liebe Health Nerds, meine Frage zu eurer aktuellen Podcast-Folge Darm-assoziiertes Immunsystem. Ist es möglich, in Klammern denkbar, autoimmune Erkrankungen auf dem Weg der Darmgesundheit, zum Beispiel Leaky Gut, zu schließen, zu heilen oder wesentlich zu verbessern? Und spielt es eine Rolle, um welche Erkrankung es sich handelt oder kann man über diesen Weg Darmsanierung, alles Mögliche verbessern und heilen? In meinem Familienkreis habe ich eine Vaskulitis-Betroffene, die zurzeit Cortison nehmen muss. Danke und viele Grüße aus Wien, Hanna.
Sehr gute Frage. Ich sollte vielleicht gleich einen Disclaimer einbauen, also heilen, ne? Also oder sagen wir es mal anders. Das Thema Heilung, Verbesserung von Autoimmunerkrankungen, wir wissen, wir haben eine gewisse Komplexität. Wir wissen, das Immunsystem, jetzt hier nicht wie bei Allergien, aber ein anderer Teil des Immunsystems arbeitet überschießend und wir sehen durchaus oder auch in der Datenlage, dass es Zusammenhänge und auch noch Hypothesen, die auch weiter überprüft werden müssen, aber schon relativ klar ist, okay, der Darm mit den drei Ebenen, dem Mikrobiom, mit der Ebene der eigentlichen Darmzellen, also der Durchlässigkeit der Barriere und des darmassoziierten Immunsystems durchaus ein Faktor sein können. Und das ist insofern auch erstmal klar, weil also ein Faktor für die Entstehung der Erkrankung und im Umkehrschluss eben auch zu sagen, okay, eine verbesserte Darmgesundheit, wenn sich da Auffälligkeiten ergeben, macht im Rahmen der therapeutischen Behandlung parallel zu dem, was vielleicht auch sonst ärztlich empfohlen wird, durchaus Sinn. Das kann man dann sehr abgestuft machen, weil die klassische Empfehlung wäre wahrscheinlich von ärztlicher Seite, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber eher in die Richtung, ja, achten Sie auf Ihre Ernährung. So, und dann kann man natürlich schon schauen, wenn man in diese Detailebene reingeht, ob wir hier auf Darmebene im Immunsystem auch Auffälligkeiten finden. Und ja, es ist meines Erachtens schon möglich und dazu gibt es sicherlich auch vieles an auch schon durchgeführten Untersuchungen. Das sind jetzt nicht komplexe Programme unter Umständen, aber welchen Einfluss die Beeinflussung der drei Ebenen, Darmmikrobiom, Schleimhaut und darmassoziierten Immunsystem Einfluss nehmen kann. Und wenn ein autoimmuner Prozess vielleicht auch durch bestimmte Stoffe mit ausgelöst worden ist und die Barriere immer offen steht, macht es durchaus Sinn, sich mit dieser Regenerationsthematik mit zu beschäftigen. Und wir wissen auch, dass bei bestimmten Autoimmunerkrankungen auch bestimmte Lebensmittel beispielsweise eher rausgenommen werden sollten, wenn wir über Multiple Sklerose beispielsweise sprechen, wo wir eher auch bestimmte lektinhaltige, also auch eher aus von Gemüse herkommenden Strukturen eher darauf verzichten würden, Caseinstrukturen. Wir haben das Thema mit rotem Säugetierfleisch, wenn wir über Neu-5GC sprechen. All das sind Dinge, die man dann quasi im Detail auch noch mit ausbauen kann. Aber es wäre durchaus sinnvoll und denkbar, das im Rahmen der Autoimmunerkrankungstherapiekomplexität mit einzubauen. Ja.
Ja, und du hast eingangs schon gesagt, das Thema Heilen und so weiter. Wir müssen dann natürlich uns auch an die Gesetze halten und dürfen nicht einfach natürlich Dinge behaupten oder versprechen, die eben sehr individuell sind, so will ich es mal nennen, und nicht bei jedem eben funktionieren oder auch nicht auf jedem Krankheitsbild passen.
Und ich sage auch gerne nochmal, dass wenn wir auch parallel, weil es findet ja in einer Episode statt, wenn wir parallel über Reset auch beispielsweise sprechen, ein Darmsanierungsprogramm ist, was wir zwar eher aus einem therapeutischen Kontext heraus entwickelt haben, aber eben als Lebensstilintervention, es kann durchaus ein Programm sein, um eben da in eine Umsetzung zu kommen. Individuell sollte es in den Therapien, kann es gerne angepasst werden. Nichtsdestotrotz, und jetzt mache ich da den Cut in Richtung mehr Darmgesundheit oder auf diese drei Ebenen mit zu achten. Da haben wir bei Erkrankungen auch wie Zöliakie beispielsweise, also der Zottenatrophie, die insbesondere durch die Reaktion Autoantikörper auf Gliadin reagiert, und Gliadin wird aus Gluten gebildet. So, das ist Zöliakie, bei rheumatoider Arthritis, bei Hashimoto-Thyreoiditis gibt es durchaus Hinweise, dass wir da die für mehr Darmgesundheit eine sehr entscheidende und wichtige Rolle spielen. Und von Hannas beschriebener Vaskulitis als Beispiel, also nicht ihrer, aber aus dem Familienbekanntenkreis war es, glaube ich. Also Vaskulitis ist dann die Gefäße und die Itis und die Entzündung, und da haben wir auch eine Vielzahl der Vaskulitiden, also verschiedener autoimmuner Prozesse, die mit ablaufen. Und ich würde es aber hier auch sagen, also ich kann auch ein bisschen als persönliche Meinung gerne stehen bleiben, aber ich glaube, so in der therapeutischen Betrachtung, das sehr strapazierte Wort der ganzheitlichen Therapie, ich kann diese Themenfelder nicht außen vor lassen, weil dass Erkrankungen entstehen, wie Autoimmunerkrankungen, passiert nicht ohne Grund. Und dann nochmal ganz wichtig für die, die es betrifft, es geht nicht um eigene Schuld, sondern um die Akkumulation, des Anhäufen verschiedener Risikothemen. Und meines Erachtens spielt hier aber der Darm mit der körpereigenen Barriere, dem Mikrobiom und dem Immunsystem im Speziellen nochmal eine ganz entscheidende Rolle und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Und wenn Entzündung sowieso eine Rolle spielt und sie im Darm auch stattfindet, ist im Gesamtkontext lokal das zu reduzieren oder zu regulieren durchaus sinnvoll, um auch gesamtkörperlich oder für den gesamten Organismus eine Auswirkung zu haben.
Die nächste Frage, auch per Instagram Direct Message. Daniel hat geschrieben: Hallo, ich habe eine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Was ist denn nun wahrscheinlicher verantwortlich für chronische Entzündungen im Darm? In Klammern zum Beispiel CED? Fragezeichen. Was ist CED, Matthias?
Chronisch entzündliche Darmerkrankung.
Aha, okay, also die Abkürzung, siehst du, da bin ich eben der Laie. Das darmassoziierte Immunsystem, schreibt er weiter, da es auf den Kontakt mit scheinbar harmlosen Stoffen und Bakterien überreagiert, oder eine Dysbiose, bei der die Immunantwort Entzündung auf falsche Bakterien ja eigentlich korrekt ist. Und vor allem spielt das überhaupt für die Behandlung, in Klammern Reset zum Beispiel, eine Rolle. Ich meine, Lactoferrin wirkt ja probiotisch gegen schlechte Erreger und moduliert das Immunsystem. Für eine Beantwortung wäre ich dankbar. Viele Grüße, Daniel. So, Daniel, also erstmal eine Antwort kriegt bei uns jeder. Und wenn ihr die Antwort auf eure Fragen nicht im Podcast hört, dann kriegt ihr schriftlich von uns eine Antwort. Jetzt also, was können wir dem Daniel, der hier auch eine Menge, würde ich mal sagen, Fachwissen schon mitbringt und sich da offenbar viel mit beschäftigt hat, was können wir ihm antworten und vor allem auch an Tipps mitgeben?
Naja, zum einen, dass wie so oft die Antwort sich nicht so einfach geben lässt im Sinne von, okay, es ist nur das darmassoziierte Immunsystem und es ist nur eine Dysbiose. Beides hängt logischerweise sehr eng miteinander zusammen, ist ja quasi auch nicht viel Platz dazwischen. Nein, im Ernst, also wir haben bei den CEDs, also chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, eigentlich zwei Hauptvertreter. Da reden wir einmal von der Colitis ulcerosa. Da haben wir einen Prozess, der sich mehr in dem muskulären Schleimhautbereich der Darmwand Entzündungssituationen abspielen, und es ist vor allen Dingen ein Thema, was im Dickdarm beginnt und aufsteigend ist und Morbus Crohn, über das, die Erkrankung hat man auch schon häufiger gehört, die quasi alle Schleimhautbereiche betreffen können mit entzündlichen Reaktionen und zwar den gesamten Verdauungstrakt von Mund bis Anus, so könnte man sagen. Und da gibt es keine diesen aufbauenden Prozess. Nur das einmal vorweg, weil es durchaus auch nochmal mit den Faktoren eine Rolle spielen könnte. Wir sehen aber bei beiden Formen oder grundsätzlich bei entzündlichen Darmerkrankungen natürlich das Thema der Dysbiose als einen Risikofaktor. Vielleicht auch im Kontext beim Morbus Crohn beispielsweise auch, dass es an unterschiedlichen Stellen passiert. Wir wissen, das Mikrobiom ist überall etwas anders. Ich hatte es eben gesagt, ein mundraumspezifisches Mikrobiom unterscheidet sich natürlich zu dem, was wir im Darm vorfinden. Und natürlich ist es so, wenn das darmassoziierte Immunsystem überschießend reagiert und beispielsweise bei diesem Abprüfen von auch harmlosen Substanzen dann überschießend reagiert, ist es durchaus ein Faktor, der mit neuen Entzündungsreaktionen, und darum geht es ja, das ist chronische Entzündung, und dann haben wir aber wirklich auch nachweisbare große Entzündungsherde im Bereich der Darmwand oder der Bereiche, die es bei Morbus Crohn beispielsweise betrifft. Heißt also, da spielt das darmassoziierte Immunsystem auf jeden Fall eine wichtige Rolle, und das sollte man auch schauen, ob es akut entzündliche Prozesse gibt. Ich kann aber die Dysbiose nicht rausnehmen, weil auch hier, wenn wir eine Fehlbesiedlung haben und die Fehlbesiedlung mit den sogenannten pathogenen Keimen höher ist, die wiederum Toxine produzieren, die das Immunsystem wieder triggern, haben wir die Verkettung unabdingbar damit in Verbindung. Und wir müssen vordergründig, und vielleicht hilft das in der Einschätzung erstmal, den Mechanismus, der entsteht, nämlich chronische Entzündung, das ist ja das, was reguliert werden muss. Und da könnte die Dysbiose ein Risikofaktor für sein. Das heißt, dann würde ich das ernährungsseitig beispielsweise auch mit ansetzen. Aber das Ziel einer jeden CED-Therapie im medizinischen Kontext ist ja, Entzündung zu reduzieren. Die Frage ist, macht es Sinn, nur das Immunsystem zu hemmen oder, und das finde ich ganz interessant, die Verwendung von auch Hochdosis Lactoferrin auch über längere Zeiten, um solche Remissionsphasen, also die Phase zwischen zwei Entzündungssituationen, möglichst lange aufrecht zu erhalten. Da gibt es ganz gute Forschung. Ich glaube, Daniel hat ja auch schon mal zitiert von auch einer japanischen Forschungsgruppe, eher aus dem Bereich so auch der Gastroenterologie und Pathologie, Hochdosis Lactoferrin, also ich glaube über 1 Gramm und auch über mehrere Jahre das zu nehmen. Wir hatten in der Vergangenheit auch Untersuchungen mit Hochdosis Lactoferrin bei CED-Patienten. Das haben wir in Verbindung mit der Uniklinik in Freiburg auch mal mit durchgeführt, um quasi den Effekt auf Entzündungsfaktoren, auf Entwicklung, Veränderung des Darmmikrobioms, weil da hat Lactoferrin auch einen Impact, aber vor allen Dingen, das sehen wir auch beim Eisenhaushalt-Thema beispielsweise, es geht um diese Immunregulation indirekt, ja, und die kann dann natürlich auch über das Mikrobiom selbst mitgesteuert werden. Also letztlich beide Sachen macht durchaus Sinn. Reset im Kontext der chronisch entzündlichen Darmerkrankung mache ich mir an der Stelle sehr einfach. Bitte therapeutisch, ärztlich im Vorfeld besprechen, weil wir gewisse Umstellungen haben und es könnte durchaus sein, dass es auch für den Moment ein Trigger sein könnte, aber sich mit auch hier darmgesunder Ernährung und mit bestimmter und gerade im Lactoferrin-Thema an der Stelle auseinanderzusetzen, macht meines Erachtens durchaus Sinn.
Prima. Matthias, danke für diese Einschätzung. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir wollen ja hier in der Sprechstunde relativ straight euch Antworten auf eure Fragen liefern. Die nächste Frage ist ein bisschen länger, weil sie auch sehr detailliert geschrieben ist. Von Ulrike, die hat uns geschrieben, es geht um Reset, so viel kann ich schon sagen. Liebes Artgerecht-Team, liebe Health Nerds, ich hatte euch schon einmal geschrieben bezüglich der Mahlzeitenfrequenz und des Darms und habe auch eine Antwort bekommen. Vielen Dank dafür. Nun meine neue Frage. Ich habe im Januar das Reset-Programm gemacht, also unsere Darmsanierung, und wäre auch gerne bei dieser Form der Ernährung geblieben. Aber ich mag einfach kein Fleisch und auch keinen Fisch. Jetzt möchte ich die artgerechte Ernährung aber wieder aufnehmen. Ich habe auch euer tolles Kochbuch dazu. Ich werde versuchen, so viele Mahlzeiten wie nötig, aber so wenige wie möglich zu nehmen. Da ich einen sehr aktiven Alltag habe, kann ich diese 19-Mahlzeiten-Regel, von der ihr gesprochen habt, nicht umsetzen. Bei mir werden es immer eher so 21 bis 24 Mahlzeiten pro Woche. Mein Hauptproblem sind die Proteine, da ich vegetarisch essen möchte. Ich nutze Amin nach dem Training, suche aber auch nach natürlichen Quellen in der Basiskost. Die artgerechte Ernährung sollte im besten Fall dauerhaft erfolgen und ich brauche etwa 100 Gramm Protein am Tag. Meine Quellen sind aktuell Bio-Ei, Bio-Kuh oder Ziege oder Schafsmilchprodukte, minimal Bio-Geflügelfleisch, Samen, Saaten, Nüsse, Kerne und manchmal auch Kichererbsen. Einiges davon fällt im Reset-Programm weg. Womit kann ich das ersetzen? Proteinpulver vertrage ich nicht besonders gut, beziehungsweise mein Darm braucht einige Tage, um sich an solche Produkte zu gewöhnen. Generell mag ich solche verarbeiteten Produkte eigentlich nicht so gerne. Ich finde das Reset-Konzept richtig toll, nur mag ich, wie gesagt, viele tierische Lebensmittel einfach nicht. Danke für eure Mega-Podcast-Folgen und die vielen Informationen und Tipps und Tricks. Liebe Grüße, eure Ulrike.
Vielen Dank.
So. Ulrike, Wahnsinn. Also erstmal toll. Auch ist immer für uns schön zu sehen, wenn ihr uns schreibt, wie intensiv ihr euch auch mit Ernährung und mit diesen ganzen Dingen beschäftigt. Also Reset Anfang des Jahres gemacht, gute Erfahrung gesammelt, dann aber festgestellt, Fisch, Fleisch, was dazugehört, mag ich eigentlich nicht oder ich will mich eher vegetarisch ernähren. Wie kann ich das kompensieren? Ausgewichen auf andere Proteinquellen. Toll. Also erstmal wirklich Glückwunsch, Ulrike. Go, go, go. Mach weiter. Matthias hat jetzt bestimmt noch einige richtig gute Tipps für dich.
Ich probier's. Lass es uns durchgehen. Also die erste Komponente, nein, man muss nicht alles immer tierisch essen. Wenngleich, wir haben, glaube ich, an vielen Stellen schon ausführlich dazu gesprochen, wir Bestandteile haben, ich meine sogar in der letzten Episode hätten wir dazu gesprochen, Bestandteile, die wichtig sind, wenn ich mich vegetarisch vegan ernähre. So, darauf würde ich so oder so auch achten. Also wenn ich mich entscheide, keinen Fisch oder sehr wenig Fisch zu essen, was durchaus nachvollziehbar ist, ist eine Frage auch in Richtung Omega-3-Fettsäuren, die man mit berücksichtigen muss. Aber ich würde eine artgerechte Ernährung in dem vom Prinzip her schon, ne, es ist nicht Jäger-Sammler, es ist eher Sammeln und dementsprechend auch pflanzlich, vielfältig und Fischen jagend. Und dann haben wir den Fokus eher in Richtung Fisch und Geflügel beispielsweise und wenig Säugetierfleisch, so im Grundgedanken. Und dann kann man immer noch mal im Detail drauf schauen, wie man es an den Stellen noch mal mit anpassen kann. Wenn ich jetzt höre, was sie aktuell an Lebensmittelquellen mit dabei hat, dann ist es richtig, dass wir während Reset, um das noch mal klar zu machen, auch auf bestimmte Dinge verzichten wollen. Also insbesondere hohe Mengen an Hülsenfrüchten beispielsweise und Saaten, weil wir sagen, okay, es sind eigentlich Keimlinge. Und wenn im Darm Probleme bestehen, dann können unter anderem auch Antinährstoffe oder ähnliches, gegebenenfalls ein Problem und auch hier wieder mit dem darmassoziierten Immunsystem in der Reaktion erzeugen. Das gilt aber letztendlich auch, je nachdem wie das darmassoziierte Immunsystem funktioniert, durchaus auch bei anderen, auch Säugetierlebensmitteln oder wie hier auch beschrieben, Milchprodukten. Wenn sie sich dafür entscheidet, die Sachen mit einzubauen, finde ich das völlig in Ordnung, wenn man eher die Milchprodukte weglassen würde und sagt, okay, alle tierischen Sachen fallen auch raus, dann wird es schwierig werden. Und dann muss man sozusagen das kleinere Übel wählen. Und das kleinere Übel, also ich möchte es nicht verallgemeinern, aber man kann es ja gerne mal probieren, längerfristig aufrechtzuerhalten, wäre dann nochmal etwas. Aber wenn ich jetzt wirklich nur auf die Reset-Zeit schauen würde, dann kann man, wenn es, und wir haben das schon häufiger auch mit Veganerinnen und Veganern durchgesprochen, durchaus natürlich auf vegane Eiweiße zurückgreifen. Also wir nehmen dann gerne als Empfehlung auch zum Beispiel Hanfprotein, was man irgendwo mit einarbeiten könnte beispielsweise. Es muss nicht als Shake getrunken werden. Auf die Shake-Komponente komme ich gleich nochmal zu sprechen. Dann vielleicht schon auch Hülsenfrüchte zu wählen. Und dann würde ich es eher auf der Ebene der Zubereitung mir anschauen. Also wenn ich auch da nicht Zähne knirschen, also nicht falsch verstehen, aber wenn ich sage, okay, wenn ich dann Sojaprodukte fermentiere in Form von Tempeh und Ähnlichem, dann sind natürlich auch viele Substanzen, die potenziell eine Darmthematik verschlechtern könnten, auch ein Thema. Und da ich das jetzt als Lifestyle-Programm gedacht ist, jetzt nicht mit akuten Beschwerden, Autoimmunprozessen und Ähnlichem, wäre das eine Anpassung. Andere Hülsenfrüchte, wenn ich sie dann nehme, gut abwaschen, gut erhitzen, unter Umständen auch im Backofen packen, weil dann auch diese Strukturen zerstört werden. Und dann könnte ich darüber auch einen gewissen Teil mit abdecken. So würde ich es vielleicht mit sagen. Eier sind mit dabei, das ist schon mal sicherlich ganz gut. Und diese 100 Gramm, je nachdem, was der Plan dahinter ist, also wenn man wirklich sagt, so in der Longevity-Thematik 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag möchte ich gerne zu mir nehmen und möchte das auch regelmäßig machen und habe während Reset die Möglichkeit, und jetzt komme ich auf den Punkt, vielleicht doch zu sagen, okay, vielleicht gehe ich dann auch auf einen Eiweißshake und der muss nicht hochverarbeitet sein. Ich habe schon das Hanfprotein mit angesprochen beispielsweise, in Kombination gerne auch mit Amin, um die Aufnahme daraus nochmal mit zu erhöhen, ist eine Überlegung. Und auch andere vegane Eiweißshakes, ich würde tendenziell, da haben wir dann sicherlich eine gewisse Verarbeitung, aber so ist es dann, wenn wir auf etwas wie Erbsenprotein, Isolat beispielsweise rausgehen würden, was wahrscheinlich relativ gut für die meisten noch funktioniert. Aber die Probleme, dass sich der Verdauungstrakt, wie es Ulrike beschrieben hast, erst daran gewöhnen muss, hängt eher damit zusammen, dass eine große Menge an Eiweiß reingespült kommt. Wir haben eben über Flüssigkeiten gesprochen. Das passiert relativ schnell den Magen und dann wird es nicht aufgespalten. Und ein Trick, was man gut machen könnte, ist beispielsweise Enzyme, also Verdauungsenzyme mit zu ergänzen, um diesen Aufspaltungsprozess mit zu begünstigen und ihn in Ruhe zu trinken und nicht zu hektisch runterzugießen. Das kann helfen, dass quasi das mit eingesetzt werden kann. Und dann noch der letzte Punkt zu dem Thema der Mahlzeitenfrequenz. Also, oder ein Punkt noch vorab. Die Anpassung während der Reset-Zeit ist super gut. Danach kann man gerne diese 80-20-Regelung fahren, dass man sagt so, okay, ich versuche es weitestgehend vielfältige Ernährung. Was die Mahlzeitenfrequenz angeht, ich würde trotzdem nochmal schauen, ob man es während Reset nicht auch auf 19 Mahlzeiten reduzieren kann. Das heißt ja nicht jeden Tag intermittierend fasten, sondern du hast es so schön auch beschrieben, 3 Mahlzeiten pro Tag und dann 2 Tagen beispielsweise eine Mahlzeit wegfallen lassen. Dann hätte ich auch dieses intermittierende Fasten unter Umständen mit eingebaut. Das finde ich durchaus eine Herangehensweise, eine Technik, die man auch spezifischer durchführen kann. Danach würde ich empfehlen, wenn man das gar nicht umgesetzt bekommt. Ich würde trotzdem versuchen, man muss es nicht so extrem sehen, aber dann sagen wir 21 Mahlzeiten. Man schafft es vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat. So, dann fällt es auf die Wochenbilanz vielleicht nicht so auf, wirklich mal einen Tag auch eine Fastenperiode mit einzubauen und dann nicht häufiger zu essen. Ist das nachvollziehbar? Also, dass man dann eher sagen würde, okay, wir haben meine 3 Mahlzeiten pro Tag. Mehr sollten es im besten Falle nicht sein, es sei denn, der sportliche Bedarf fordert wirklich mehr daraus. Und das ist sinnvoll für Darm und Immunsystem. Und dann kann ich mal einen Fastentag beispielsweise mit einbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn ich überhaupt nicht von der Mahlzeitenfrequenz wegkomme, das als letzten Punkt, dann würde ich es nur versuchen, über das intermittierende Fasten zu machen, aber bei der Mahlzeitenanzahl bleiben. Also Fastenperiode mit einbauen, 16, 14 Stunden Fastenfenster mit zu verwenden. Das muss man auch nicht jeden Tag machen. Und dann einfach den Zeitraum für die 3 Mahlzeiten etwas enger fassen.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über das Thema Darmsanierung sprechen. Das Wissenschaftsteam von Artgerecht hat mit dem Reset-Programm eine Methode entwickelt, die in 30 Tagen deinem Darm hilft, wieder in Balance zu kommen. Wie funktioniert das? Basis ist eine veränderte Nahrungsvielfalt. Du isst mehr von den guten Sachen, also viel Gemüse, Meeresfrüchte, bestimmte Nüsse und so weiter und verzichtest bestenfalls komplett auf Zucker, Alkohol, Weizen und zum Beispiel auch auf Fertigprodukte. Auch die Nahrungsfrequenz ist anders, als du es aktuell vielleicht handhabst. Angestrebt werden 19 Mahlzeiten pro Woche. Bedeutet, an 5 Tagen isst du 3-mal, an 2 Tagen nur 2-mal. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber ganz einfach. Dazu versorgst du deinen Darm mit speziell auf ihn abgestimmten Supplements. Verdauungsenzyme unterstützen die Aufspaltung der Nahrung. Bestimmte Aminosäuren helfen dabei, den Darm zu reparieren und schließen zum Beispiel winzige Löcher oder Mikrorisse. Lactoferrin und Probiotika fördern die Vermehrung der darmpositiven Bakterien und reduzieren die negativen. Du bekommst eine wissenschaftlich fundierte Broschüre mit einem 30-Tages-Fahrplan und natürlich massig Hintergrundwissen, Rezeptkarten und Zugang zum Mein Reset Online-Bereich und zu einer wirklich gigantischen Community von coolen Leuten, die ebenfalls eine Darmsanierung machen oder schon Erfahrung damit gemacht haben und ihr Wissen und ihr Erlebtes mit dir teilen. Probier's doch direkt selbst aus. Tu dir, deinem Darm und deinem Immunsystem etwas nachhaltig Gutes. Und das Beste, für unsere Health Nerds Podcast Community gibt es das Reset Darmsanierungsprogramm zum Vorzugspreis. Mit dem Code RESET15 sparst du 15% auf deine Reset-Bestellung auf artgerecht.com. RESET15 einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben. Den Code und den Link packe ich dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Matthias, wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Bitte eine kurze Antwort. Nina hat uns kontaktiert, ebenfalls über Instagram. Ihr Lieben, ich höre gerade die aktuelle Health Nerds Folge zum darmassoziierten Immunsystem. Vielen Dank für die vielen Informationen. In dieser Folge empfiehlt ihr eine Ballaststoffaufnahme von 30 bis 40 Gramm pro Tag. Meine Frage, Wie wirkt sich eine sehr hohe Ballaststoffaufnahme auf die Darmgesundheit aus? Zum Beispiel, wenn ich über 60 Gramm pro Tag durch vegane Ernährung mit viel Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten zu mir nehme. Kann es irgendwann auch zu viel sein und negative Folgen haben, unabhängig von der individuellen Verträglichkeit? Vielen Dank und liebe Grüße, Nina.
Ich mach's ganz schnell. Es gibt sicherlich bei einer hohen Aufnahmemenge durchaus Möglichkeiten, dass es auch negativ oder zu Problemen führen könnte. Die gängigen Varianten sind Blähung, Völlegefühl, vielleicht auch eine Beeinträchtigung der Nährstoffaufnahme oder auch in Richtung so eine Art Reizdarm-Thematik, die sich mit daraus mit hohen Mengen Ballaststoffen erfüllen könnte. Wenn das nicht besteht, also sie hat es ja auch geschrieben, individuell sie das gut verträgt, spricht jetzt erstmal nichts dagegen oder würde dafür sprechen, dass ich erstmal nur guten Nährboden für Bakterien reingebe und die können sich schon selbst regulieren. Diese 30 bis 40 Gramm, die ich in der Hauptepisode mit erwähnt habe, bezieht sich also wirklich eher darauf, wo man sagt, okay, hier haben wir eine Menge, die sinnvoll ist, sich daran zu orientieren. Wenn man mit mehr zurechtkommt, ist das kein Problem. Ich habe das häufiger beim Thema Darmsanierung und nochmal speziell Präbiotikum auch mit im Einsatz. Hohe Faserstoff- und Ballaststoff- eher auch Supplements, ne, die man quasi gerne in der Richtung mit verwendet. Also bei Protect haben wir beispielsweise das Baobab mit dem L-Glutamin zusammen drin. Das ist hoch an der Menge an Faserstoffen, an Ballaststoffen. Also auf 100 Gramm sind es ungefähr so 40 bis 50 Gramm reiner Ballaststoff, der sich in Baobab befindet. Aber es gibt ja auch noch andere. Wir kennen häufiger das Thema Flohsamenschalen. Da ist die Menge auch noch unter Umständen höher. Akazienfaser, Inulin, da geht es eher so an die 90% ran. Was will ich damit sagen? Je nachdem, wie die Ernährung aufgebaut ist, kann es halt ja schon sein, dass man sich häufig sehr aufgebläht fühlt. Oder wenn man hier eine höhere Menge nimmt, fühlt man sich danach auch gerne etwas aufgebläht. Dann würde ich es eher einschleichender machen. Wenn es nur über die Ernährung abgedeckt wird und es macht Beschwerden, dann muss es auch nicht nur unbedingt der Faserstoff sein, sondern kann, wie eben auch schon erwähnt, bei Getreiden oder Saaten im Grundsatz oder auch Hülsenfrüchten durchaus auch das Verdauungsproblem nochmal bestehen, weil andere Inhaltsstoffe quasi den Verdauungstrakt mit beeinträchtigen, nicht die Ballaststoffe selbst. Also kurz und knapp, ein zu viel ist rein theoretisch möglich. Das wird, diese Grenze würde jeder für sich auch irgendwann mal erkennen. Aber ich würde nicht sagen per se, dass es schädlich ist, weil dadurch sich das Darmmikrobiom negativ verändert.
Darm-assoziiertes Immunsystem, lernende Immunzellen richtig trainieren. Das ist das Thema bei uns in der aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Und heute hier in der Sprechstunde haben wir eure Fragen aus der Community dazu beantwortet. Wenn ihr noch mehr Fragen habt oder sich schon wieder neue Fragen ergeben haben oder ihr Themenvorschläge habt, Dinge, über die wir hier gerne mal sprechen und diskutieren wollen, schickt uns gerne eine Nachricht. Am einfachsten geht's per Instagram Direct Message oder eben über den Kontaktbutton auf artgerecht.com. Wir freuen uns auf Nachrichten und können versprechen, nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge und ein neues spannendes Thema. Und Matthias, wir nähern uns ja so langsam auch Ende September. Ich habe es jetzt die letzten Folgen schon angekündigt. Du hast seit ein paar Wochen dein Lifestyle, dein Leben ein bisschen nachjustiert, will ich mal vorsichtig sagen. Du hast es geschafft, Sport und auch bestimmte Ernährungskomponenten und Bewegungsthemen so geschickt in deinen Alltag zu integrieren, dass du ein neuer Mensch bist.
Du übertreibst es von Woche zu Woche mehr, aber ich bin natürlich ganz bei dir, ja.
Und das Schöne ist, deine Frau ist genauso infiziert im Positiven davon und eure kleine Tochter auch. Alle machen mit, die ganze Familie. Ihr habt es irgendwie geschafft, das wirklich in euren Alltag zu integrieren. Und ich habe gesagt, wir müssen dazu eine Podcast-Folge machen, weil wir alle davon lernen können und vielleicht uns inspirieren lassen können, es dir nachzutun. Und das haben wir gesagt, wir machen das Ende September, am letzten Donnerstag des Monats. Also ich bin sehr gespannt. Leute, bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt neugierig und habt eine schöne Woche.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.